Die Nachrichten von SRF um 12 Uhr mit Lara Christen. Wie steht es um die psychische Gesundheit von Lernenden in der Schweiz? Dieser Frage ging die WorkMed AG nach, ein Zentrum für Arbeit und psychische Gesundheit. Rund 45.000 Lernende wurden unter anderem dazu befragt, wie es ihnen in der Lehre geht. Patrick Walter.
Über 80% geht es in der Lehre insgesamt gut oder sogar sehr gut. Etwa gleich viele erleben im Lehrbetrieb und in der Berufsschule ein Klima von Respekt, Freundlichkeit und Kommunikation auf Augenhöhe. Die Lernenden fühlen sich ernst genommen. Hinzu kommt, dass rund 90% in der Lehre persönlich wachsen. Sie werden verantwortungsbewusster und kompetenter, heißt es in der Studie. Gleichzeitig hätten über 60% der Befragten im weitesten Sinn psychische Probleme, von negativen Gedanken und Gefühlen bis hin zu psychischen Krisen und Krankheiten. Auch Symptome von Depressionen, Angststörungen oder ADHS seien häufig. Die Hälfte dieser Lernenden werde durch die Probleme in der Lehre eingeschränkt. Die repräsentative Umfrage wurde unter anderem vom Bund finanziell unterstützt.
In Österreich sind 3 Personen von einem Blitz getötet worden. Die 3 waren auf einer Bergwanderung in Tirol. Wegen eines Wetterumschwungs beschlossen sie umzukehren. Weil sie nicht im Tal ankamen, alarmierten Angehörige die Behörden. Ein Helikopter fand sie leblos, schreibt die Polizei. Der Notarzt habe dann festgestellt, dass alle 3 durch einen Blitzschlag starben. Noch eine Meldung vom Fußball. Schweizer Meister Basel hat einen neuen Trainer gefunden. Ludovic Magne übernimmt an der Seitenlinie. Der 46-jährige frühere Nationalspieler hat einen 2-Jahres-Vertrag unterzeichnet, wie der FC Basel mitteilt. Magne war während den letzten 3 Saisons Trainer bei Lausanne. Sein Vorgänger bei Basel, Fabio Celestini, hat den Verein auf eigenen Wunsch verlassen. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 12.106 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu 93,96 gehandelt, der Dollar zu 81,12. Und das Wetter? Am Nachmittag wird es allmählich sonniger bei 23 Grad. Auch morgen scheint meist die Sonne bei 27 Grad. Im Süden gibt es heute und morgen knapp 30 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Adrian Huber.
SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
Yes, we've had our ups and downs. in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stop trying. So easy living here with you. You were light and breezy, and I knew just what to do. Now you look so unhappy, and I feel like a fool. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something together, don't you feel it too? Still, I'm glad for what we had and how I once loved you. But it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it, something.
Der Tag der Woche ist schon halb geschafft. Ein guter Miteinander und einen schönen Mittag.
SRF 1.
10:12 Uhr. Weiter geht's bei mir, Christina Lang. Und am 20. Uhr hören wir rein bei SRF Meteo, was das Wetter macht diese Woche.
Sorrow like it's your best friend, thinking it's an inescapable end. See the light shining on the wall, it's gonna shine through the nightfall. Can you see the window shining the light on every problem?
The window.
Can you see the light?
gemeinnützige Organisationen auf SRF 1. Diesen Hinweis präsentiert Ihnen die Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH.
Sie fliehen vor Verfolgung, Gewalt und Krieg. Für viele Geflüchtete ist die Schweiz ein Ort der Hoffnung und ein neuer Anfang. Echte Integration braucht Sprache, Arbeit, Wohnraum und vor allem Begegnung, Zeit und Unterstützung. Am 21. Juni ist Flüchtlingstag. Dann startet in Bern die Tour der Menschlichkeit. Eine Kampagne der Schweizerischen Flüchtlingshilfe und ihrer Mitglieds- und Partnerorganisationen. Die Tour macht Halt in Städten in der ganzen Schweiz. Für mehr Miteinander, mehr Verständnis und neue Perspektiven. Ihre Spende hilft. Für wirkungsvolle Integrationsprojekte auf flüchtlingstage.ch. Gemeinsam schaffen wir mehr für die Schweiz.
Diesen Hinweis präsentierte Ihnen die Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH.
Drinks and say how you been. I've been wondering if maybe you've been thinking about me. And somewhere in the conversation, an old familiar invitation always arrives. And I may hate myself in the morning, gonna love.
I Hate Myself in the Morning. Das ist SRF 1, jetzt ist es 20 ab 12.
SRF Meteo.
Wir hören rein wie Sabine Palmer von SRF Meteo. Es war ein sehr angenehmer Start gewesen. Am Montagmorgen habe ich gefunden, endlich nicht mehr so heiss. Und jetzt musst du mal hören, Sabine, eine Hörerin von uns, Sonja von Bern, hat uns geschrieben und gesagt, zum Glück hat es abgekühlt, ich bin Gott froh. Sie schickt auch noch ein Foto von ihrer Katze, vielleicht ist es die Katze, die hier redet. Und sie sagt, das könnte den ganzen Sommer so sein, bis in August, das wäre mein Wunsch. Kannst du diesen Wunsch erfüllen?
wird schwierig. Aber doch ein paar Tage mit dem ein bisschen ruhigeren und angenehmeren Wetter, das kann ich auf jeden Fall versprechen. Heute sind wir noch so ein bisschen im Übergang. Zum Teil hat es noch ein bisschen feuchte Luft rum, zum Teil ein bisschen dichtere Wolken und ganz lokal regnet es auch noch ein bisschen, zum Beispiel in den Glarner und Bündner Alpen. An vielen anderen Orten, da hat sich aber die Bewölkung schon angefangen auflockern und die Sonne ist vorgekommen. Im Flachland ist es dann heute Nachmittag recht sonnig mit Quellwolken, im Wallis sogar schon mehrheitlich sonnig. Den Bergen noch bleibt es, wie gesagt, auch heute am Nachmittag noch ein bisschen häufiger bewölkt, auch wenn sich da die Sonne schon ab und zu zeigen kann. Und was man eben gut merkt, und Sonja wahrscheinlich auch mit ihrer Katze, dass eben die schwüle Luftmasse jetzt ausgewechselt ist. Es ist deutlich weniger warm. Heute am Nachmittag haben wir im Mittelland noch so um die 23 Grad und im Mittelland blasen zu auch noch die Beisen. Wenn wir noch auf die Alpen-Südseite schauen, da ist es schon von morgen an sonnig im Tessin, da bläst der Nordföhn. Es ist zwar heute ebenfalls nicht typisch, aber doch warm bis heiss, da liegt die Temperatur im Süden nämlich bei 30 Grad.
Hey. Aber eben, du hast es gerade zusammengefasst, es ist nicht mehr so typisch, man kann gut durchlüften, kann besser schlafen, ob man jetzt einen Mittagsschlaf macht oder in der Nacht. Wie lange bleibt es denn so?
Ja, so wie es aussieht, bleiben wir im Norden bis Ende Woche in dieser recht trockenen Luft. Die Beisen im Sommer, die ist angenehm. Im Gegensatz vielleicht zum Winter, wo sie manchmal ein bisschen stören kann. Aber durch die Woche bläst sie recht häufig und sorgt eben für die trockenen und gar nicht schwülen Bedingungen. Das heisst, einerseits kühlt es eben in der Nacht jeweils gut ab. Die Temperaturen gehen im Flachland immer etwa auf 10 bis 15 Grad zurück. Andererseits kommt man auch tags, auch wenn die Sonne scheint, nicht so schnell ins Schwitzen. Die Temperaturen steigen dann zwar ab morgen wieder an und liegen so zwischen 26 und knapp 30 Grad, ist aber dann deutlich an. Angenehmer. Dazu haben wir dann in den nächsten Tagen häufig sonniges Wetter mit ein paar Quellwolken. Es bleibt aber überall trocken. Im Süden wird es dann ein bisschen rascher wieder typisch, so ab dem Donnerstag, Freitag. Außerdem tauchen im Tessin auch ein paar Wolken auf, aber wahrscheinlich bleibt es auf der Alpen-Südseite trocken.
Also super Wetter für Schulreisen, hast du gerade noch
gesehen, oder
Ausflüge und Wanderungen.
Ja.
Siehst du irgendwo, wenn du noch ein bisschen weiter in Zukunft schaust, schon eine Wetteränderung? Kommt es wieder anders?
Ja, noch nicht gross. Also, es sieht schon so aus, wie es dann mal ein bisschen wieder umstellen, so im Laufe des Wochenends. Vielleicht sogar auch erst auf Anfangs nächste Woche. Und es dann eher wieder ein bisschen tüppiger und gewitterhaft wird. Aber die Modelle sind sich da noch nicht ganz einig.
Eine Woche mit viel Sonne wird es ein bisschen beißen. Danke, Sabine Palmer von SRF Meteo.
Every time I look into your loving eyes, I see a love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same. Got it.
dir an, wie es jetzt gar um dich steht. Glaubst wirklich dran, das, was du sagst. Es ist doch kein Schande, wenn du mal in Dreck bist geht. Und mit Mühe und Not dein Leiden gar erträgst. Man sagt, Zeit hat alle Wunden, komm, das haltest du schon aus. Kannst mir's glauben. Und genug, das hab ich auch schon manchmal gesagt. Und hab ihm geglaubt an meine Träume. Bin fast versoffen in meinem Selbstmitleid. Und hab keine Waffe gesehen von lauter Bäumen. Kaum hab ich wollen springen, da ist die Sonne für dich gekommen. Kannst mir's glauben. Und probier's doch nochmal, vielleicht halt sitzt das mal halt ganz von vorne. Und jetzt gib nicht grad auf, kannst nicht einfach so draus, als hättest du verloren. Wenn check ist, wie's läuft, ist die Hälfte vorbei. Es blitzen und donnern, schlägt's nicht grad ein. Kannst mir's glauben. Du hast keine Gefühle mehr an die Ehre lassen. Du redest dir ein, es ging dir gut. Es hat er abgelöscht, kann dich gut verstehen. Wenn der Stocher ist, der Wind ist gegen noch Blut. Wenn der meiste Welt am Unter sind, sterben gegen noch da. Komm, probier's doch nochmal. Vielleicht halt sind's das mal halt ganz von vorne. Komm, jetzt gib nicht grad auf. Dann kannst du einfach so draus, als hättest du verloren.
Da haben wir ja mal, kannst du mir's glauben. Das ist der Montagmittag mit SRF 1. Jetzt geht's weiter mit der Infosendung Rendezvous.
SRF Verkehrsinfo.
Von 12.30 Uhr. Vorsicht in Berner Jura auf der A16 de Le Mont-Bil zwischen Lovres und Tavannes in beiden Richtungen besteht in Höhe Reconvilliers Gefahr durch einen Fußgänger. Vorsicht in der Region Winterthur. A1 St. Gallen-Zürich zwischen Wülflingen und Töss in beiden Richtungen ebenfalls Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn. Dann Stau oder stockender Verkehr in der Region Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz und Urdorf Nord. Im Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen Aarau West und Lenzburg. In der Region Basel auf der A2 und A3 Richtung Luzern bis Wiese. Vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden 2 Kilometer Stau, 1/4 Stunde Wartezeit ab Wassen. In Richtung Norden 2 Kilometer Stau und 15 Minuten Wartezeit ab Quinto.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Israel gegen Iran, Tag 4. Wir schalten nach Tel Aviv und reden auch mit der deutsch-iranischen Journalistin.
Was jetzt passiert zwischen Iran und Israel ist historisch. Es könnte zu tektonischen Veränderungen führen. Die Frage ist, ob positiv oder negativ.
Sagt Natalie Amiri im Rendezvous-Interview. Die reformierte Kirche reformiert sich. Missbrauchsfälle sollen verhindert werden. Wir fragen, wie genau? Puls fühlen zu den Verhandlungen Schweiz-EU. Sagen die Gewerkschaften dieses Mal Ja zu den EU-Verträgen? Antworten gibt der Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes Daniel Lampert um 1. Rendezvous, die Themen zusammengestellt hat Daniel Hofer. Zur Sendung begrüßt sie Ivana Pribakovic. Es ist der Konflikt, vor dem sich viele gefürchtet haben. Auf der einen Seite die Atommacht Israel, auf der anderen Iran, der Atomwaffen herzustellen versucht.
Seit 4 Tagen greift Israel Iran an. Am Morgen meldete die israelische Armee Angriffe auf Standorte von Boden-Boden-Raketen im Iran. Dazu wurden die Al-Quds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden in Teheran angegriffen. Das ist die Einheit, die im Ausland verdeckte Operationen ausführt. Der Iran reagiert seinerseits mit Angriffen auf israelische Städte. Die Zahl der Opfer steigt. Natalia Amiri ist eine deutsch-iranische Journalistin der ARD, die regelmäßig über Iran berichtet. Ich konnte vor der Sendung mit ihr sprechen und fragte sie, wie ist die aktuelle Lage in Iran?
Sehr angespannt. Die Menschen sind extrem verängstigt. Sie versuchen gerade aus Teheran rauszukommen. Seit gestern Morgen beobachte ich schon lange, lange Autoschlangen. Mir werden Videos aus Teheran, aus anderen Städten zugeschickt. Die Menschen versuchen aus Teheran rauszukommen, weil sie eben gemerkt haben, auch Teheran wird angegriffen, auch zivile Gebäude werden angegriffen. Denn diese ganzen militärischen Köpfe der Revolutionsgarde, der Armee, wohnen ja in Penthäusern inmitten der Menschen im Norden Teherans und unter anderem. Und wo die Waffenlager sind, wissen die Menschen auch nicht. Insofern ist da gerade eine große Panik innerhalb der Bevölkerung ausgebrochen, weil sie diesen massiven Angriff unterschätzt haben.
Wie ist denn die Lage in der Hauptstadt selbst, in Teheran?
Zu Beginn, also am Freitagmorgen, ich habe mit sehr, sehr vielen Menschen in Teheran gesprochen, war eigentlich insgeheim die Freude recht groß, dass es jetzt gegen das Regime geht, gegen das ja mehrheitlich die Bevölkerung im Iran ist. Ich würde da von 80-85% sprechen, die dieses Regime nicht wollen, was sie ja auch lautstark gezeigt haben 2022 bei der Bewegung Jin Jihan Azadi, Frau, Leben, Freiheit, auf der wirklich übergreifend durch alle Schichten die Menschen auf die Straße gegangen sind und einen Regime-Change gefordert haben. Und jetzt war dieser Moment da, dass sie sagten, da kommt eine Macht von außen, die schlägt der Krake die einzelnen Tentakeln ab. Also schon die Hisbollah wurde ja massiv geschwächt im Libanon. Übrigens auch ein Vorspiel für diesen Angriff jetzt, den wir gesehen haben am Freitag, der dort begonnen hat. Und auch das Assad-Regime wurde gestürzt. Die Iranerinnen und Iraner haben darauf gehofft, dass im Grunde genommen sie als Nächste befreit werden. Aber nach dieser anfänglichen Euphorie ist jetzt die Sorge groß, wie massiv es auch die Zivilbevölkerung treffen wird, weil es gibt ja schon über 200 Tote.
In Teheran gibt es keine Schutzräume. Dazu gibt es die Warnung der israelischen Armee, man soll Orte meiden, wo Waffen hergestellt werden. Ich nehme an, die Menschen wissen nicht, wo überall Waffen hergestellt werden. Was machen sie dann?
Das ist genau das Problem. Und der große Unterschied zu Israel ist im Iran, dass sie eine Regierung, ein Regime haben, das nicht für den Schutz der Zivilbevölkerung sorgt. Es gibt, wie Sie gerade sagten, keine Schutzbunker, es gibt keine Warnungen des Regimes an die Bevölkerung, jetzt raus, jetzt kommt ein Angriff. Insofern sind die Menschen auf sich alleine gestellt und sie wissen schon gar nicht, wo sich Waffenlager befinden. Ich meine, ich habe jahrelang im Iran gelebt. Es hieß immer, man darf keine militärischen Gebäude fotografieren. Nur militärische Gebäude im Iran sind nicht alle gekennzeichnet. All die Basij-Milizen, diese Millionen Schlägertrupps, die gerade bei Moscheen ihre Zentralen haben oder auch in Wohnhäusern ihre Zentralen haben, von dort sie dann die Bevölkerung niederprügeln bei Aufständen. Das wissen die Menschen nicht, wo die sind, wo die Waffen liegen. Insofern ist es extrem gefährlich, gerade für die Menschen, sich zu bewegen. Am Freitag gab es noch Bewegungen in Teheran, aber seit gestern war Teheran fast leer und dann eben diese Massen, die sich jetzt alle Richtung Norden bewegen. Nur wenn man sich allein vorstellt, ungefähr 15 Millionen Menschen leben in Teheran. Die bewegen sich alle auf dieser einen Autobahn Richtung Norden und der Norden hat gar nicht die Kapazität, sie aufzunehmen. Können Sie sich das Chaos vorstellen?
Das Mullah-Regime droht Israel. Welche militärischen Mittel hat Iran denn noch? Und vor allem, wagt es, diese einzusetzen?
Also ich würde sagen, dass jetzt der Showdown, auf den jahrelang gewartet wurde, vor dem jahrelang gewarnt wurde, jetzt passiert. Was immer dieses Regime hat, wird es jetzt zeigen. Und die Frage ist, und das ist die größte Gefahr, haben sie schon die Atombombe? Werden sie diese noch zeigen? Das werden wir dann in den nächsten Tagen sehen, denn sehr viel mehr Zeit hat das Regime nicht, denn die Waffen sind veraltet, das Kontingent an ballistischen Raketen ist begrenzt. Natürlich haben sie das größte Kontingent an ballistischen Raketen in der Region, deswegen war es auch so gefährlich für Israel immer. Aber im Gegensatz zu Israel sind sie klar im Nachteil und Israel ist klar militärisch militärisch überlegen.
Falls die Mullah-Regierung stürzen würde, gäbe es da jemanden, eine Partei oder Politiker, die übernehmen könnten?
Ich sehe immer noch keine starke Opposition, die jetzt das Zepter übernehmen könnte. Es gibt einzelne Figuren. Es gibt zum Beispiel den Sohn vom Schah, der 1979 gestürzt wurde. Reza Pahlavi, der ist sehr laut. Der fordert das Militär auf, die Waffen niederzulegen. Er ruft die Bevölkerung auf, sich jetzt zu erheben. Es wäre jetzt der Moment, dieses Regime zu stürzen. Ich weiß, dass auch Pahlavi Beziehungen zu Netanyahu hat, öfters in den letzten Monaten in Israel war. Das kann natürlich ein Szenario sein, das Israel auch als nächsten Schritt schon sich ausgedacht hat für Regime Change. Aber das sind alles Vermutungen und dafür habe ich keine Beweise, dass es wirklich in diese Richtung gehen wird. Oder möchte die iranische Bevölkerung, und das haben sie ja 2022 immer wieder gesagt, sie wollen freie Wahlen, sie wollen Demokratie und sie haben genügend Menschen in den iranischen Gefängnissen, die das Zepter übernehmen könnten. Aber die haben natürlich jetzt immer noch im Gefängnis sitzend in dieser hochbrisanten Situation keine Möglichkeit, sich zu formieren.
Sagt die deutsch-iranische Journalistin Natalia Miri. Und damit nach Tel Aviv zur Korrespondentin der ARD, Sophie von der Tann. Wie ist denn die Lage in Tel Aviv nach dieser Nacht?
Ja, man hört es hier vielleicht um mich rum. Hier wird gerade aufgeräumt. Ich stehe im Zentrum von Tel Aviv, wo eine Rakete eingeschlagen ist, auf einer Straße. Und die umliegenden Gebäude sind stark beschädigt. Das ist ein Anblick, den die Menschen hier nicht erwartet haben, dass eben eine Rakete mitten im Zentrum einschlägt. Die Fenster sind zerstört, Häuserfronten stark beschädigt. Auch hunderte Meter weiter entfernt kann man sehen, was die Schockwelle angerichtet hat. Splitter auf den Straßen, es hat Türen aus den Angeln gerissen. Also der Schock, der sitzt hier ziemlich tief und jetzt ist man hier mit den Aufräumarbeiten beschäftigt.
Wie groß ist denn generell die Verunsicherung in der Bevölkerung? Denn diesmal kann die israelische Abwehr einen Teil der Raketen nicht aufhalten.
Ja, die Verunsicherung ist ziemlich groß. Man fühlt sich hier sonst relativ sicher wegen des sehr guten Luftabwehrsystems oder der verschiedenen Systeme. Aber diesmal kommen Raketen durch. Das israelische Militär sagt 5-10%. Es gab 24 Tote schon, seit Israel den Iran angegriffen hat und dann diese Vergeltungsschläge gestartet haben. Und die Menschen, die sind schon ziemlich schockiert.
Wie groß ist denn die Angst vor einer Eskalation mit allenfalls atomar bestückten Waffen?
Ja, das Ziel dieser Angriffe, sagt die israelische Regierung ja immer wieder, sei zu verhindern, dass der Iran atomare Waffen entwickelt. Aber die Verunsicherung ist hier grundsätzlich sehr groß. Die Angst davor, dass das weiter eskaliert. Und gleichzeitig hört man hier von allen Menschen, mit denen ich bisher so gesprochen habe, dass man das grundsätzlich schon richtig findet, den Iran anzugreifen, weil es eben als große Bedrohung gesehen wird, das Atomprogramm dort.
Premier Netanyahu geriet ja wegen des Gaza-Kriegs bzw. weil die Geiseln noch immer nicht befreit sind in Kritik. Wie laut ist diese Kritik jetzt noch?
Ja, die ist schon deutlich ruhiger geworden. Die Menschen stehen hier ziemlich hinter diesen Angriffen auf den Iran. Ich habe da bisher kaum kritische Stimmen gehört, weil der Iran eben als so existenzielle Bedrohung wahrgenommen wird. Und das ist jetzt natürlich eine Chance für Premierminister Netanyahu, der so stark in der Kritik stand wegen des Versagens am 7. Oktober, wegen der Geiseln im Gazastreifen, jetzt wieder die Menschen hinter sich zu versammeln, sich wieder zu präsentieren als Mr. Security, der die Lage im Griff hat, beziehungsweise die Menschen hier vor dem großen Aggressor Iran beschützt. Vereinzelt gibt es da auch mal kritische Stimmen, die sagen, da wird jetzt abgelenkt von der Lage im Gazastreifen und von den Geiseln. Aber im Großen und Ganzen steht man hier schon sehr hinter diesen Angriffen.
Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nannte einen Regimewechsel im Iran als mögliches Ergebnis der Angriffe. Hat denn Israel allenfalls einen Plan, wer nach den Mullahs das Ruder in Iran übernehmen könnte?
Also ich glaube, das geht ein bisschen weit. Also das ausgerufene Ziel ist ganz klar die Zerstörung des Atomprogramms und des Raketenprogramms. Allerdings sehen wir natürlich auch Angriffe, die darüber hinausgehen im Iran. Und Netanyahu hat sich in seiner ersten Ansprache auch direkt an die Bevölkerung im Iran gewandt und sie im Prinzip dazu aufgerufen, sich aufzulehnen. Ob das wirklich bei den Menschen dort ankommt, das frage ich mich sehr. Nachdem es eben diese Angriffe gibt, die auch die Zivilbevölkerung dort sehr betreffen, die ja keine Bunker haben, so wie die Menschen hier.
Sagt Sophie von der Tann, Korrespondentin der ARD in Tel Aviv, im Rendezvous. Und damit zu den weiteren Meldungen in der Übersicht mit Lara Christen.
Wie geht es den Lernenden in der Schweiz? Dieser Frage ging die WorkMed AG nach, ein Zentrum für Arbeit und psychische Gesundheit. Und über 80% der Befragten haben gesagt, es gehe ihnen in der Lehre insgesamt gut oder sogar sehr gut. Etwa gleich viele erleben im Lehrbetrieb und in der Berufsschule ein Klima von Respekt, Freundlichkeit und Kommunikation auf Augenhöhe. Gleichzeitig haben über 60% der Befragten laut der Studie im weitesten Sinn psychische Probleme, von negativen Gedanken und Gefühlen bis hin zu psychischen Krisen und Krankheiten. Die Hälfte dieser Lernenden werde durch die Probleme in der Lehre eingeschränkt. Die repräsentative Umfrage wurde unter anderem vom Bund finanziell unterstützt. Rund 45.000 Lernende wurden dafür befragt. Die Schweizer Postbranche hat im letzten Jahr zwar weniger Briefe oder Zeitungen zugestellt, trotzdem hat sie aber mehr Umsatz gemacht als im Vorjahr. Der Gesamtumsatz im Postmarkt betrug letztes Jahr rund 4,3 Milliarden Franken. Das ist ein Plus von 3,6% gegenüber dem Vorjahr. Das teilt die eidgenössische Postkommission Postcom mit. Die Umsatzsteigerung sei vor allem deshalb möglich gewesen, weil die Preise in allen Produktsegmenten erhöht worden seien, schreibt die Postcom. Die versendeten Mengen seien um 4,6% gesunken. Nur bei den Kurier-, Express- und Paketsendungen habe es einen moderaten Zuwachs gegeben. Die Schweizer Wirtschaft wächst voraussichtlich langsamer. Grund sei die Handelspolitik der USA. Das sagt das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO. Es hat darum seine Prognosen angepasst für das laufende und das kommende Jahr. In diesem Jahr rechnet das SECO noch mit einem Wirtschaftswachstum von 1,3%, zuvor waren es 1,4%. Für 2026 haben die Fachleute des Bundes die Prognose stärker gesenkt, von 1,6 auf 1,2%. Sie sprechen für beide Jahre von einem deutlich unterdurchschnittlichen Wachstum. Das SECO rechnet darum mit einer höheren Arbeitslosenquote, und zwar von 3,2 statt 2,8%. In Österreich sind drei Personen von einem Blitz getötet worden. Die drei waren auf einer Bergwanderung in Tirol. Wegen eines Wetterumschwungs beschlossen sie, umzukehren. Weil sie nicht im Tal ankamen, alarmierten Angehörige die Behörden. Ein Helikopter fand sie leblos, schreibt die Polizei. Der Notarzt habe dann festgestellt, dass alle drei durch einen Blitzschlag starben. Noch eine Meldung vom Fußball. Schweizer Meister Basel hat einen neuen Trainer gefunden. Ludovic Magne übernimmt an der Seitenlinie. Der 46-jährige frühere Nationalspieler hat einen 2-Jahres-Vertrag unterzeichnet, wie der FC Basel mitteilt. Magne war während den letzten 3 Saisons Trainer bei Lausanne. Sein Vorgänger bei Basel, Fabio Celestini, hat den Verein auf eigenen Wunsch verlassen. Und das Wetter. Am Nachmittag wird es immer sonniger bei 23 Grad. Ganz lokal sind noch letzte Schauer möglich. Morgen scheint ganztags die Sonne mit nur wenigen Quellwolken über den Bergen. Die Temperaturen steigen morgen auf 27 Grad. Im Wallis gibt es um 29 Grad. Und im Süden scheint heute und morgen die Sonne bei knapp 30 Grad.
Wenn von Missbrauch in der Kirche die Rede ist, wird im selben Atemzug meist die katholische Kirche genannt. Doch Missbrauch gibt es auch in der evangelisch-reformierten Kirche. Was es da nicht gibt, ist eine Studie zur Aufarbeitung. Das reformierte Kirchenparlament lehnte eine solche Studie vor einem Jahr ab. Jetzt hat dasselbe Kirchenparlament aber neuen Maßnahmen zugestimmt, einstimmig. Neu soll eine Meldestelle aktuelle Missbrauchsfälle sammeln und es gibt ein Konzept zum Schutz der persönlichen Integrität. Religionsredaktorin Nicole Freudiger.
Es ging heute um ein Zeichen. Ein Zeichen, dass die evangelisch-reformierte Kirche es ernst meint mit der Missbrauchsaufarbeitung. Evelyn Bohrer, Vertreterin der Solothurner Landeskirche, betonte denn heute in der Ratsdebatte:
Jede Organisation muss sich ihrer eigenen Geschichte ihrer eigenen Dynamiken und Schwächen stellen. Es braucht mutige und ehrliche Analysen und den Willen, sich zu verändern. Es braucht also einen Kulturwandel.
Die Kirchenparlamentarierinnen und Parlamentarier waren bemüht, klarzumachen, die evangelisch-reformierte Kirche Schweiz ist bereit zur Aufarbeitung, auch wenn eine Studie dazu letztes Jahr abgelehnt wurde. Die Präsidentin des Rats der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, Rita Famos, sagte es so.
Betroffene sind sprachfähig geworden, haben die Kraft gefunden, sich über das erlebte Unrecht zu äußern. Nun müssen auch wir als Kirche sprach- und auskunftsfähig werden über das, was bei uns geschehen ist und was man nie hundertprozentig verhindern kann.
Sprachfähig werden, das heisst konkret, die Evangelische Kirche Schweiz sammelt künftig die Meldungen zu Missbrauchsfällen und veröffentlicht sie jährlich. Was genau als Verletzung der sexuellen oder spirituellen Integrität gilt, ist neu festgeschrieben in einem 20-seitigen Papier. Etwa wenn ein Pfarrer ein Seelsorgegespräch ausnutzt, um seine sexuellen Wünsche zu befriedigen, oder wenn Gott ins Feld geführt wird, um andere Personen zu beeinflussen und eigene Wünsche durchzusetzen. Kritik an Meldestelle und Papier gab's kaum. Nur Judith Pörksen-Roder von der Landeskirche Bern-Jura-Solothurn monierte, dass eine Kategorisierung schwierig sei und es mit dem vorgesehenen Meldemodell dazu kommen könne, dass Fälle mehrfach gemeldet werden.
Insgesamt sehen wir die Erhebung und Kommunikation der Zahlen als eine große Herausforderung an und appellieren daher an hohe Präzision und Gründlichkeit, anstatt nur schnell vorwärts zu machen.
Einstimmig winkte das Kirchenparlament die Vorlagen heute durch. Eine Genugtuung für Hanna Götte. Sie hat in den 70er Jahren sexualisierte Gewalt durch einen reformierten Pfarrer erfahren.
Also ich bin sehr froh. Das ist auch sehr befriedigend für mich und ich habe auch einen Anfang gemacht dazu in den 90er Jahren und jetzt geht das weiter und das war nicht vergeben gewesen. Der Hürdenlauf, den ich da gemacht habe, das war nicht vergeben.
Die betroffenen Organisationen sahen es allerdings mit dem neuen Meldesystem und dem Grundlagenpapier nicht getan.
Das Schutzkonzept ist umfangreich. Und wenn da ein Übergriff gemeldet wird, dann muss die Behörde zuerst das Schutzkonzept lesen. Dann müssen die sich einig sein, wie man das verstehen will. Dann müssen sie sich überlegen, was man machen muss. Ich weiss nicht, ob dann nicht auch viele Behörde sagt, lassen wir es sein, oder?
Deshalb müsse in jeder Kirchgemeinde ein Handout mit klaren Handlungsanweisungen bereit liegen. Und Hanna Götte fordert, die evangelisch-reformierte Kirche müsse vorwärts machen mit der Aufarbeitung. Das sei wichtig, gerade für Betroffene wie sie in den 70ern, für die es um eine Anerkennung ihres Leides gehe. Vorwärts machen, das hat Ratspräsidentin Rita Famos heute versprochen. Im November will der Rat einen neuen Vorstoß für eine nationale Studie vorlegen. Eine nationale Anlaufstelle seien ebenso in Arbeit wie Leitlinien für die Anerkennung und finanzielle Entschädigung von Betroffenen.
Mit diesen Themen geht es im Rendezvous weiter. Wer soll wie viel Zeit mit dem neugeborenen Kind verbringen? Zwei Vorstöße im Nationalrat wollen die Regelung 14 Wochen die Mutter, 2 Wochen der Vater aufweichen. Georgiens Regierung wendet sich von Europa ab, hin zu China und Russland. Für den Westen steht einiges auf dem Spiel. Elternzeit. Das Konzept bedeutet, dass Mutter und Vater gemeinsam bestimmen können, wer von ihnen nach der Geburt des Kindes wie lange zu Hause bleibt und wer zur Arbeit geht. Die Einführung dieser Elternzeit ist ein Kernanliegen der politischen Linken oder, wie es diese Frau formuliert, die am Samstag am Frauenstreik teilgenommen hat.
Ich würde mir ganz konkret wünschen, dass wir mal eine ältere Zeit haben für beide Elternteile, also das muss mindestens ein Jahr sein.
Eine solche Elternzeit gibt es in der Schweiz nicht. Zurzeit gibt es einen Urlaub nach Geschlecht. Die Mutter arbeitet mindestens 14 Wochen nicht, der Vater mindestens 2 Wochen nicht. Zwei politische Vorstöße für die Einführung einer Elternzeit werden am Nachmittag im Nationalrat diskutiert. Philipp Schämli.
Es sind zwei Standesinitiativen aus dem Tessin und aus dem Wallis. Beide sind praktisch identisch formuliert und fordern eine Elternzeit von mindestens 20 Wochen. Die Hoffnung sei, dass die Männer so früher und stärker und vor allem auch längerfristig in die Erziehungsarbeit eingebunden würden und die Frauen dadurch schneller und in höheren Pensen wieder an ihre Arbeitsstellen zurückkehren könnten, sagt Lisa Mazzone, Präsidentin der Grünen.
Wir wollen eine geteilte Verantwortung in den Familien, damit es auch möglich ist, die Diskriminierungen oder die Nachteile der Frauen im Arbeitsmarkt zu reduzieren.
20 Wochen Elternurlaub sei viel zu viel, sagt Christiane Vietze, Nationalrätin der FDP. Gerade kleinere Unternehmen könnten sich das gar nicht leisten.
Es ist natürlich so, dass dann wirklich Arbeitskräfte fehlen, denn wer erledigt die Arbeit sonst?
Wobei sich Christiane Vietze diese Frage in der Praxis wohl kaum je stellen muss, denn bei den aktuellen Mehrheitsverhältnissen dürfte ein 20-wöchiger Elternurlaub im Nationalrat heute keine Chance haben. Viel zu reden gibt dafür ein Vorschlag, der vor wenigen Tagen aus der Nationalrätlichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit entsprungen ist. Auch hier geht es um die Einführung einer Elternzeit, aber unter Bedingungen, zu denen Lisa Mazzone sagt:
Ich sage, es ist ein Skandal.
Der Vorschlag lautet nämlich, dass der heutige Mutterschafts- und der heutige Vaterschaftsurlaub zu einem Elternurlaub zusammengerechnet werden sollen, also zu einem Total von 16 Wochen, und dass diese 16 Wochen dann künftig flexibel aufgeteilt werden könnten, also zum Beispiel, dass die Mutter und der Vater beide je 8 Wochen zu ihrem Kind schauen könnten. Das bedeutet, dass künftig auf freiwilliger Basis eine Reduktion des heute gesetzlich verankerten 14-wöchigen Mutterschaftsurlaubs möglich wäre. Für Lisa Mazzone unvorstellbar.
Es ist ein Rückschritt, sehr gefährlicher Rückschritt. Es ist für mich klar, dass der Mutterschaftsurlaub heilig ist und man darf diesen Mutterschaftsurlaub nicht berühren. Und das macht jetzt die bürgerliche Kommission.
Ein Rückschritt? Christiane Vietze kann das nicht erkennen.
Es ist kein Verlust, es ist der Status quo, der anders aufgeteilt wird.
Vielmehr sei dieser Vorschlag quasi die Quadratur des Kreises. Ohne die Wirtschaft zusätzlich zu belasten, ermögliche dieser Vorschlag, dass Familien die Kinderbetreuung in den ersten Wochen nach der Geburt gleichberechtigt aufteilen, jede Familie so wie sie wolle.
Es gibt auch Mütter, die sehr schnell wieder arbeiten gehen möchten auch, weil sie vielleicht auch an einer Karriere interessiert sind. Und je länger man weg ist vom Job, desto mehr verliert man natürlich auch den Anschluss.
Zudem, wenn auf nationaler Ebene eine Elternzeit eingeführt würde, dann könnten die Kantone, die mehr wollen, diese Elternzeit ja auf kantonaler Stufe individuell erhöhen. Lisa Mazzone überzeugt dies allerdings nicht. Es brauche nicht die Möglichkeit für kantonale Verbesserungen, sondern es brauche für die ganze Schweiz eine ausreichend lange Elternzeit, weil
ein Kind in Genf oder ein Kind in Appenzell ist genau ein Kind.
Aber das ist noch nicht alles, was derzeit in Sachen Elternzeit läuft. Im Hintergrund sammelt eine Allianz von Grünen, SP, GLP und Mittefrauen Unterschriften für eine Volksinitiative, die sogenannte Familienzeit-Initiative. Und diese fordert jeweils 18 Wochen bezahlten Urlaub für beide, für die Frauen und für die Männer.
Die georgische Regierung hat die politische Richtung geändert, weg vom euroatlantischen Kurs. Dazu gehören verschiedene Gesetze wie das Agentengesetz oder auch eine vertiefte Kooperation mit China. Der Westen ist überrumpelt und die pro-europäisch gesinnten Bürger Georgiens auch. Seit 200 Tagen demonstrieren sie gegen die Regierungspartei Georgischer Traum. Die Regierung hat in dieser Zeit die Repression verstärkt. Demonstrierende bekommen lange Gefängnisstrafen und immer häufiger landen Oppositionelle hinter Gittern. Die Regierung sagt, hinter den Protesten stehe das Ausland und Mächte, die Krieg wollten. Aus Tiflis, Callum McKenzie.
Levan Makashvili vom nationalkonservativen Georgischen Traum sagt, die Proteste gegen seine Partei würden aus dem Ausland gesteuert. Dahinter steckten Nichtregierungsorganisationen mit mächtigen ausländischen Geldgebern.
And then the biggest revelation was the scandal about USAID and
der Skandal um USAID hat alles enthüllt, so Makashvili. Als die Trump-Regierung gezeigt hat, dass NGOs eingesetzt werden, um Propaganda zu verbreiten,
strengthening their own propaganda narratives.
Das Weiße Haus hat die weltweite Entwicklungshilfe von USAID jüngst größtenteils eingestellt. Auch mit der Begründung, sie diene der radikalen Linken. Beweise dafür blieben aus. Der georgische Traum übernimmt gerne Trumps Narrative, etwa zum Deep State, einem Schattenstaat, der Regierungen weltweit angeblich kontrolliere. Die Partei erkennt den Deep State oder die globale Kriegspartei vor allem dort, wo Kritik gegen sie laut wird. Etwa in Litauen, wo es angeblich keine souveräne Regierung mehr gäbe. Oder hinter Emmanuel Macron und Friedrich Merz.
Um Macht zu erhalten, hat Georgische Traum ausgedacht sehr viele Geschichten.
Das sagt Lascha Bakradze, der in Bern und Berlin studierte und bis vor kurzem Direktor des Georgischen Literaturmuseums war. Vorgeblich wurde er wegen einer sexistischen Bemerkung entlassen. Bakradze bestreitet die Vorwürfe als politisch motiviert. In den letzten Monaten wurden viele Staatsangestellte entlassen, vor allem Regierungskritiker wie er. Bakradze kandidierte letztes Jahr für die Opposition. Die mutmaßlich manipulierten Wahlen gewann der georgische Traum, auch weil die Partei behauptete, Opposition und Deep State wollten einen Krieg mit Russland.
Die haben ausgedacht, kurz nach dem Anfang des Krieges in Ukraine, dass Georgien gezwungen werden sollte, vom Westen in Krieg reinzugehen. Logisch ist das natürlich nicht. Wie lange würde Georgien standhalten gegenüber Russland? 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage, meinetwegen 5 Tage. Ja, und lohnt sich für 4 Tage Mühe zu geben, das Georgien einzubeziehen? Also es entbehrt keine Logik.
Diese Erzählung bemüht der georgische Traum bei jeder Gelegenheit, liefert aber keine Belege. Levan Makashvili relativiert.
Of course it doesn't mean that Global War Party is an organization, institution with headquarters. You can go.
Was wir die globale Kriegspartei nennen, ist keine Organisation, sondern einfach alle, die auf uns Druck machten, die Sanktionen gegen Russland zu übernehmen, sagt er. Wir brauchten ein Schlagwort, um das zu erklären.
Call it in a catchy word. It's a catchy word. Global War Party. That's the basic idea of this.
Diese Schlagworte nutzt der georgische Traum gegen seine Gegner. Die liberalen Oppositionsparteien sollen verboten werden, wegen der Kriegstreiberei, aber auch wegen der Politik der letzten liberalen Regierung vor 12 Jahren.
We have now a parliamentary investigative committee going on.
Eine Kommission untersucht die Verbrechen von damals, sagt Levan Makashvili. In Deutschland werde auch über ein Verbot der AfD diskutiert, verteidigt er den Plan. Das ist kontrovers, aber das Leben ist nicht einfach.
It is controversial, or it's hard. Life is hard, generally.
Unter der letzten liberalen Regierung kam es zwar zu Korruption und Repression, doch der Oppositionelle Lascha Bakradze sieht die Untersuchung der Kommission als rein politisch.
Es ist nicht, um die Geschichte aufzuarbeiten, wofür ich immer stehe, sondern alle Oppositionsparteien zu verbieten und so eine Pseudo-Oppositionsparteienmacht, wie es in Russland ist, wie es in Weißrussland ist.
Eine sachliche Debatte über NGOs, das Verhältnis zu Russland oder Fehler der alten Regierung wäre in Georgien möglich. Doch die realitätsferne Rhetorik des georgischen Traums erschwert sie.
SRF Russland-Korrespondent Callum McKenzie im Rendezvous, einer Sendung im Auftrag der SRG. Die Zeit 1:1. Letzte Woche schickte der Bundesrat die Vertragspakete mit der EU in die Vernehmlassung. Welche Haltung nimmt der Gewerkschaftsbund ein? Wird er ein Stromabkommen ablehnen? Daniel Lampertz, der Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds, hat Antworten gleich im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Lara Christen.
Über 80% der Schweizer Lernenden geht es in der Lehre insgesamt gut oder sogar sehr gut. Das zeigt eine repräsentative Umfrage. Gleichzeitig hätten über 60% der Befragten im weitesten Sinn psychische Probleme, von negativen Gedanken und Gefühlen bis hin zu psychischen Krisen und Krankheiten. Wegen der US-Handelspolitik senkt das Staatssekretariat für Wirtschaft die Prognosen für die Schweizer Wirtschaft. Es werde für dieses und das nächste Jahr mit einem unterdurchschnittlichen Wachstum gerechnet. Deswegen rechnet das SECO auch mit einer höheren Arbeitslosenquote. Im Walliser Val de Bagne sind die Evakuierungen von Fregnolet und Les Épines aufgehoben worden, wie die Behörden mitteilen. Seit über einer Woche sei kein Moorgang mehr registriert worden. Die Ablösungszone stabilisiere sich allmählich.
Bessere Verkehrsinfo von 13 Uhr. Vorsicht im Berner Jura auf der A16 Delémont-Biel zwischen Lovres und Davan. In beiden Richtungen besteht in Höhe Rückgonvilliers Gefahr durch einen Fußgänger. Dann Stau oder stockender Verkehr in der Region Basel auf der A2 und A3 Richtung Luzern bis Wiese. In der Region Zürich vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz und Urdorf Nord. Und vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden 2 Kilometer Stau und eine Viertelstunde Wartezeit ab Wassen. Richtung Norden 3 Kilometer Stau und 30 Minuten Wartezeit ab Quinto.
Das Tagesgespräch mit Caroline Arn.
Mein Gast ist heute Daniel Lampard, der Chefökonom vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Willkommen im Tagesgespräch.
Grüezi, Frau Arn.
Aktuelle Themen gibt es ja gerade ein paar zum Diskutieren. Die Verträge mit der EU, die jetzt in Vernehmlassung waren bis Ende Oktober. Kantonale Mindestlöhne, die diese Woche im Bundesparlament zur Debatte stehen. Und eine Petition, die der Gewerkschaftsbund für alle Lernenden 8 Wochen Ferien fordert. Wir gehen der Reihe an. Aber welches von diesen Themen ist jetzt das, was euch am meisten am Herzen liegt?
Es sind alle wichtig, aber die Lernenden sind natürlich die Leute, oder? Und das ist für einen Gewerkschafter klar. Wenn es um die Arbeitnehmenden geht, dann ist man voll dabei.